Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Eine Opernpremiere für ein Mordopfer des NSU. Hat Black Lives Matter die Kraft, ein neues Geschichtskapitel zu öffnen? Und wie Sie mit einem Klick die unendlichen Weiten der 100 Jahre alten Radiokunst entdecken können? Themen in dieser Stunde. Es war der 6. April vor 14 Jahren, als die Rechtsextremisten des nationalsozialistischen Untergrunds in Kassel in einem Internetcafé den 21 Jahre alten Halid Yozgat ermordeten, in Anwesenheit eines Verfassungsschützers, der von der Tat nichts bemerkt haben wollte. Dazu haben Staatsoper und Staatsschauspiel Hannover in Zusammenarbeit mit dem Holland Festival eine Oper in Auftrag gegeben. Der Mordfall Halid Yozgat Uraufführung sollte eigentlich am 17. April gewesen sein. Weil das unmöglich wurde, hat der irische Dokumentarfilmer Richard Mossey einen Film aus der Premiere der Oper des Australiers Ben Frost gemacht, der auch selbst Regie führte. Jörn Florian Fuchs hat sich die gestreamte Erstausstrahlung heute Abend angesehen. Wo steigt Frost in den Mordfall denn ein?
Er steigt da ein, wo die Gruppe Forensic Architecture aufgehört hat. Das ist ja ein Kollektiv, das auf künstlerische Art und Weise versucht, so im Stile eines erweiterten Dokumentartheaters, genau solche Dinge wie etwa einen Mordfall oder bestimmte Verwicklungen politischer Art zu recherchieren, gleichsam forensisch aufzuschlüsseln. Und diese Gruppe hat bei der letzten Documenta bereits eine Gegenrecherche zu diesem Mordfall in Kassel gemacht, als Filmprojekt, auch als einen Bericht, als eine Art Installation. Und davon ist Ben Frost jetzt ausgegangen und seine Vorgehensweise ist ganz ähnlich. Das muss man sich so vorstellen, dass wir verschiedene Perspektiven bekommen auf diese Geschichte, wie es hätte sein können, was einzelne Protagonisten vielleicht gedacht haben. Es ist gleichsam einerseits assoziativ und auf der anderen Seite eine Laborsituation, dass also untersucht wird, was da wirklich passiert ist. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich dieser gut zweistündige Abend.
Zu welchem Schluss sind denn die Rechercheure und somit Ben Frost gekommen?
Es gibt keinen Schluss. Das ist natürlich vollkommen klar, denn die Sache ist ja zum Himmel schreiend buchstäblich, dass dort eben ein Mensch, jetzt Herr Temme, der wird hier namentlich auch immer wieder gesungen und wird hier auch erwähnt. Dass
der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes.
Ganz genau, dass er davon nichts mitbekommen hat, angeblich. Die Sache ist ja auch durch den Richterspruch so gewesen, dass der dem eher zugestimmt hat. Und das Ganze ist problematisch, weil die NSU-Akten also für viele, viele Jahre unter Verschluss sind. Wahrscheinlich werden wir alle das nicht überleben, bis die wieder veröffentlicht werden. Das war mir gar nicht so klar, dass man tatsächlich da an dem Punkt gar nicht weitermachen kann. Und insofern wird versucht, an dieser Geschichte, an dieser Unklarheit, wird versucht, auf eine auch künstlerische Art und Weise werden Funken geschlagen. Und auch das bleibt einfach ein Ausmalen im Grunde, ein Reflektieren über dieses große, große Fragezeichen, das hinter dieser ganzen Geschichte steht. Und es gibt also heute Abend mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen.
Drei Schauspielerinnen und Schauspieler und vier Sängerinnen und Sänger stehen auf der Bühne. Ist das minimalistisch? Ist das dramatisch? Ist das karg?
Ja und nein zugleich. Da müssen wir schon auf den Film kommen, wie das denn aussieht heute Abend. Also wir haben etwas, was dauernd im Fluss ist, müssen. Das ist nämlich tatsächlich diese assoziativen Szenen. Wir haben einen großen Kasten, der langsam sich dann öffnet. Da sehen wir auch die Bühnenarbeiter etwa dort. Und die Protagonistinnen und Protagonisten gehen in diese Rollen, diese Figuren hinein, wechseln aber auch. Es ist ein ganz kluges Libretto von Daniela Danz, das mehrfach wiederholt wird. Es gibt dann immer die zwei Schüsse und dann beginnt gleichsam ein neuer Durchlauf mit einer etwas anderen Perspektive. Und die Kamera bewegt sich ununterbrochen. Wir haben einen wirklichen Bilderfluss. Die Musik von Frost ist ganz eng minimalistisch manchmal. Dann ist sie ins Geräuschhafte gehend, ist aber auch ständig pulsierend. Also auch hier kommt dieser Fluss, der ja auch zur Dramaturgie des Ganzen ganz gut passt. Und die Sängerinnen und Sänger und die Darsteller, sie agieren manchmal sehr, sehr emphatisch, ganz kurz, und dann ist es wieder sehr abstrakt, wie der ganze Bühnenraum auch auf der einen Seite in dieser kalten, weißen, aseptischen Ästhetik aussieht. Einerseits wie das, ja, sozusagen wie ein ganz reduziertes, fast künstliches Internetcafé, und auf der anderen Seite einfach wie ein Labor.
Und am Ende dieses Abends vor dem Bildschirm, war das für Sie ein intensives oder ein irritierendes Erlebnis?
Es ist durchaus anstrengend. Ich denke aber, wenn man es live erlebt hätte, ist es die Frage, wie das anders gelaufen wäre letztendlich. Weil dieser Bühnenraum, der wäre vermutlich auch sonst entstanden. Und die ganze Vorgehensweise von Frost, basierend auf dieser Recherche, legt eigentlich so eine Inszenierung, so etwas Filmisches auch nahe. Also ich fand das einen wichtigen Beitrag, weil dieses Thema NSU, glaube ich, nicht genügend auf eine künstlerische Art und Weise wieder neu reflektiert werden kann. Und das ist schon insgesamt sehr intelligent gemacht, auch übrigens gut von den Künstlerinnen und Künstlern. Florian Gross hat es sehr, sehr gut dirigiert. Man sieht ihn auch immer wieder schwitzen. Das ist ein bisschen auch Theater, macht Theater. Wir bekommen also auch das Making-of des Ganzen mit.
Jan-Florian Fuchs nach der digitalen Uraufführung der Oper Der Mordfall Halit Yozgat von Ben Frost. Übermorgen um 20.30 Uhr noch einmal über die Homepage des Staatstheaters Hannover zu erleben. Sie gehen an diesem Wochenende weiter, die Black Lives Matter-Demonstrationen. In Australien waren heute die ersten auf den Beinen. In Paris ignorierten die Aktivisten gegen Rassismus erneut das Protestverbot. Am Londoner Trafalgar Square mussten sich Hunderte rechter Nationalisten erwehren. Auch in Deutschland versammelten sich wieder Tausende auf den Straßen. Der Historiker Michael Zeuske ist Seniorprofessor an der Uni Bonn und hat das Buch Sklaverei, eine Menschheitsgeschichte geschrieben. Er hat mir seine Sicht der Dinge erläutert. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Sind das nur revolutionäre Gesten oder wird gerade ein neues Kapitel Geschichte geschrieben? Was meinen Sie?
Tja, das hoffen wir alle, dass ein neues Kapitel Geschichte geschrieben wird, ne? Es gab ja schon eine ganze Reihe von Protestbewegungen vorher, also ich erinnere nur gegen die Waffen in den USA. Die haben sich dann wieder verlaufen. Ich hoffe, dass sich das nicht wieder verläuft und eine kulturelle Revolution anstoßen.
Das ist jetzt ein großes Wort. Bleiben wir mal beim Kleinen. Denn unabhängig von der Hautfarbe der Bürger gab es ja schon viele Jahre in Großbritannien, in den USA, auch in Australien, Forderungen, Sklavenhändler und rassistische Militärs und Politiker vom Sockel zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Diskurse sind verhallt. Und jetzt aber werden die Schleifungen auch von vielen weißen Staatsvertretern getragen. Wie erklären Sie sich das?
Also das mit dem Colston ist ja, also in Bristol, das ist ja, wie Sie sagen, schon 3 Jahre gelaufen oder 4 Jahre oder länger. Und das ist nur das Tüpfelchen auf dem I gewesen, den Mann eben sehr symbolisch dann ins Hafenbecken zu schmeißen, wo die meisten Sklavenschiffe losgefahren sind aus Bristol, ne? Das ist schon richtig. Jetzt sind eine ganze Reihe anderer Leute dabei. Nicht nur eng begrenzt die Betroffenen, die es ja schwer genug haben, sondern eine breitere Bewegung, da steht möglicherweise ein tiefgreifender kultureller Wandel in unseren Gesellschaften an. Also Historiker sind ja keine Prognostiker, eher rückwärtsgewandte Propheten. Also ich kämpfe ja seit Jahren damit, dass im Grunde immer wieder gesagt wird, England hat den Abolitionismus gemacht und da ist das sozusagen alles gut und schön. Und damit ist die Sache beendet. Und ich weise seit Jahren darauf hin, dass es eben weiterhin Sklaverei-ähnliche Verhältnisse gibt, dass es Sklavereiarbeit gibt, dass es Rassismus gibt, dass der Rassismus im Grunde schlimmer geworden ist nach Aufhebung der Sklaverei. Das ist möglich, dass sich das verändert. Ich meine, wir tun einiges hier in Deutschland. Wir haben das Bonn Center für Dependency and Slavery Studies gegründet. Es gibt ein großes Projekt in Bremen, Sklaven und Sklavenhändler im Heiligen Römischen Reich, also auch in Deutschland. Es gibt diese ganze Memory-Debatte über die Denkmäler. Ich denke schon, dass sich das angereichert hat in den letzten Jahren.
Also salopp gesagt, das Fass ist möglicherweise wirklich mal übergelaufen.
Ja, da kommen natürlich in den USA kommen noch ein paar Sachen dazu, dass die schwarze Bevölkerung im Grunde, zumindest die Ärmeren in den gleichen Vierteln lebt, ganz hart von Corona betroffen ist, ganz hart von, ich sag's jetzt mal etwas sehr salopp, von Trump betroffen ist, ganz hart von der wirtschaftlichen Krise, also da ist dahinter schon einiges, hat sich jetzt noch mit angehäuft.
Und in Großbritannien der Brexit?
Ja, in Großbritannien ist es eben, auch die Auseinandersetzungen sind eben stark mit den, für meine Begriffe, illusorischen Hoffnungen einer symbolischen Wiederaufstehung des British Empire. Über irgendwelche zweiseitigen Handelsverträge sind damit verbunden. Ne?
Glauben Sie denn, dass auch in Deutschland bald die ersten imperialen Heldendenkmäler geschleift werden? Oder ist das der Anfang zu hinterfragen, wo überall in der Welt noch Sklaverei herrscht? Sie haben ja da eine sehr breite Definition.
Ja. Moderne Sklaverei ist ja relativ umstritten. Das wird nicht ganz einfach sein. Aber in Deutschland ist es ja so, also bei dem Heinrich Schimmelmann, ja, Bankier, da ist relativ klar nachzuweisen, dass der eben Sklavenhändler, Sklavenhalter und Profiteur des Sklavenhandels war. Man muss nur sich klar machen, was das dann für eine Dimension annimmt. Ne? Das ist ja gigantisch. Also in Deutschland wird es, gerade wenn man Rassisten bezeichnet, und dann Denkmäler stürzen will, muss man eben beispielsweise an Immanuel Kant rangehen. Der hat in seinen anthropologischen Schriften hat er den europäischen Rassismus mitbegründet. Ich will nur sagen, dass man, wenn man also diese Diskursebene und die Begriffsebene Rassismus und das dann auf Denkmäler und Proteste anwendet, dann muss also eine ganz schöne Menge gemacht werden.
Wenn also weiße Macht via Standbilder gestürzt wird, hat die Black Lives Matter Bewegung dann auch womöglich das Zeug, die institutionalisierte Erinnerungskultur umzuschreiben? Denn das ist ja das Symbol weißer Macht in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Epochen mit einem gemeinsamen Nenner, Täter und Opfer, Gewinner und Verlierer sind ja dabei ganz klar ausgeschildert.
Ja, das bleibt zu hoffen. Ich versuche seit 20 Jahren archivbegründete Geschichte der Versklavten in der Karibik und auf Kuba zu schreiben. Das ist nicht ganz einfach, liebe Frau Wittke. Das ist erstmal deswegen nicht ganz einfach, weil eben die weiße Geschichtsschreibung sich im Wesentlichen auf die Wirtschaftsstrukturen konzentriert. Und zweitens, weil die Opfer, die Versklavten, natürlich im Wesentlichen im Archivgut keine Eigenrepräsentation hinterlassen. Wie gesagt, seit 1993 mache ich Stimmen der Versklavten. Es ist sehr, 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 sehr schwierig und sehr langwierig. Ich hoffe, dass das vorangeht.
Der Historiker Michael Zeuske, schönen Abend.
Ja, tschüss.
In Deutschland gibt es viele große Schlagzeilen, aus denen nach dem Tod von George Floyd Erstaunen spricht. Was? Auch bei uns werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe mindestens angefeindet? Kein Wunder, dass die große Gemeinde der People of Color genervt reagiert. Denn der Rassismus ist auch in Deutschland ein altes Problem, wie gerade gehört. Davon zeugt das Abschlussprojekt des Jahresclubs Exit Happyland vom Jungen Nationaltheater Mannheim auch. Wie groß sind die Privilegien weißer Menschen und wie stark ist die Ausgrenzung schwarzer Menschen? Damit haben sich 14- bis 17-Jährige beschäftigt. Heute hatte die Performance als Online-Film Premiere.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es am tollsten fand, mit den ganzen Privilegien auch zu arbeiten, weil ich finde es halt wichtig, dass jeder sich im Klaren ist, was für Privilegien er eigentlich besitzt.
Wenn ihr eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle sucht, stellt euer Weißsein dabei kein Hindernis dar.
Aus Exit Happyland, Tobi Müller hat sich den ganzen Projektfilm, die Veranstaltung heute per Zoom angesehen. Grundlage ist das Buch Exit Racism von Tupoka Ogette. Was hat sie zu sagen? Was ist ihre Grundlage?
Man merkt, sie macht seit mindestens 10 Jahren Trainings und Workshops zu Rassismuskritik und Antirassismus für sehr große Unternehmen wie Facebook zum Beispiel, aber auch für kleinere Unternehmen, für Schulen, für Familien mit weißen und schwarzen Eltern von nicht weißen Kindern. Nur schon letztes Jahr hat sie 300 Veranstaltungen gemacht. Das merkt man im positiven Sinn, wenn sie spricht. Sie spricht schnell, klar, sehr mitreißend und auch persönlich. Das spielt ja auch eine Rolle, wenn man hier so eine Zoom-Konferenz ist. 70 Leute, ist ja schon fast intim. Das ist kein großes Theater sozusagen. Viele mit Kamera. Kameras, ich jetzt nicht. Und in der 45-minütigen Keynote-Rede, wie man sagt, in ihrem Vortrag, hat sie eigentlich wichtige Punkte des Buches einfach nochmal rekapituliert. Es geht quasi nicht um den Rassismus der anderen, nicht um die Rechtsextremen, nicht um direkte krasse Beleidigungen oder Diskriminierung, sondern eigentlich um all jenen, die von sich vielleicht denken, vielleicht wir selbst mit Rassismus nichts zu tun zu haben. Das ist der eigentliche Punkt und eben auch sehr viel Angst davor haben, sowas wie, ich bin nicht rassistisch, aber, und dann passiert es meistens ja gerade doch in den Momenten, oder zum Beispiel Buntstifte in Hautfarbe, die dann eben doch hell sind, oder die berühmte Frage, wo kommst du wirklich her und so weiter, darum geht es ihr. Und sie hat quasi einen Aufruf gestartet am Schluss und Verbündete gesucht für ihre Schwestern, wie sie People of Color und Schwarze genannt hat, mit einem Zitat von Martin Luther King, wir werden uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Es geht eigentlich um uns und nicht um all die anderen, auf die wir gerne zeigen.
Dann gehen wir jetzt zum Anfang. Wie viele Teilnehmer hatte die Gruppe der 14- bis 17-Jährigen und wie setzte sie sich zusammen?
Das waren 6 Jugendliche, wenn ich richtig gezählt habe, 5 junge Frauen und ein junger Mann zwischen 14 und 17 Jahren, die ein Jahr lang mit diesem Buch Exit Racism gearbeitet haben. In dieser jungen Bürgerbühne ist es eigentlich vom jungen Theater. Und da haben sie sich mit auseinandergesetzt. Das heißt bei ihnen Exit Happy Land. Das ist der Begriff, der immer wieder folgt. Also wer ist eigentlich genau in diesem Happy Land? Und was wir dann gesehen haben, ist eher so ein Cut-Up, ein Schnitt von verschiedenen Videokonferenzen, weil auch da ist natürlich Corona dazwischen gegrätscht in diese performative Arbeit. Und zwar dann eher so eine Reflexion darüber, was sie gemacht haben. Was sie mit Happy Land eigentlich meinen, würde ich ganz gerne kurz den Jungen selber sagen lassen.
Zahlreiche Menschen haben versucht, Rassismus aus den Köpfen der Leute zu schaffen, haben versucht, ihnen zu erklären und es versucht zu ändern. Ich denke, dass es Zeit ist zu lernen. Zu lernen, wie wir mit anderen reden, zu lernen, wie wir über andere denken und zu verstehen, wann wir über jemand anderen urteilen. Und es ist Zeit, Rassismus zu verlernen. Nur so kommen wir aus Happy Land raus.
Happy Land, das ist der Zustand, in dem weiße Menschen leben, sagt Tupoka Ogette, bevor sie sich aktiv und bewusst mit Rassismus beschäftigen, sozusagen. Das ist der Zustand, den man hier quasi überwinden möchte.
Und geht es dabei, die Verhältnisse abzubilden? Geht es um Dialog? Geht es um Aufklärung oder Konfrontation? Wie kann man sich das vorstellen?
Es geht um Selbstreflexion zum einen, somit eigentlich um Aufklärung, um die Frage direkt zu beantworten, das kann man schon so sagen, zum Beispiel eben der eigenen Privilegien. Das ist ein Wort, was sehr oft fällt, wir haben es ja auch schon gehört, dass man als weißer Mensch eben eher als Individuum wahrgenommen wird, als Nicht-Weiße zum Beispiel, dass bei der Wohnungssuche oder bei der Arbeit die weiße Hautfarbe eigentlich nie im Weg steht. Da sehen wir auch, die einzige performative Szene dieses 25-minütigen Films ist eigentlich so ein Telefonat, was eine junge Frau mit sich selber in verteilten Rollen spielt. Dann kommt plötzlich der türkische Name und es heißt, nee, wir vermieten eigentlich dann doch nur an Deutsche oder was wir dafür halten. Ne? Das klassische Beispiel. Das ist dann aber eher wieder der Fingerzeig auf sehr direkten Rassismus und eigentlich gerade nicht auf die eigene Verstricktheit.
Eine performative Szene, wie ist das Ganze denn dramaturgisch aufgemacht?
Es gibt immer wieder diese Travelings, sagt man im Film, das sind so Fahrten aus dem Auto raus, wahrscheinlich auch Corona geschuldet, wo man so ein bisschen, ich würde sagen, kleinbürgerliche Vororte von Mannheim sieht. Die sind dann auch so grün eingefärbt wie das Buch Exit Racism. Das sind wahrscheinlich die, die in Happy Land leben und denken, nee, bei uns ist alles okay, wir kommen da auch gar nicht raus. Das ist eigentlich ganz hübsch gemacht. Aber das ist manchmal auch so ein bisschen abstrakt, finde ich. Wenn man so viel von Privilegien spricht, könnte man vielleicht auch mal kurz die sozialen Unterschiede oder Klasse ansprechen, wie wir wieder sagen, seit es aus dem Englischen importiert ist, über Class natürlich, über Race sprechen wir die ganze Zeit, in diesem Film zumindest. Und eben die eigene Verstricktheit in strukturelle oder subtilere Formen des Rassismus kommt da manchmal ein bisschen zu wenig vor. Im Buch geht es aber genau da rum. Also irgendwie sind dann alle doch ein bisschen auf der sicheren Seite und ich würde da gerne Achille Mbembe, über den man so viel diskutiert hat, in Deutschland nochmal zitieren, der im letzten Herbst in dem Interview gesagt hat, wenn Dekolonisierung, und das ist es ja, um das es hier auch geht, wenn Dekolonisierung im planetaren Maßstab überhaupt greifen soll, kann sie nicht von der Annahme ausgehen, dass ich reiner bin als meine Nachbarin oder mein Nachbar. Das ist der Take des Buches und darin geht es im Film ein bisschen zu wenig. Aber gut, ich glaube, den Jugendlichen ist klar, dass diese sehr langwierige Arbeit mit einem Theaterclub nicht bereits erledigt ist. Das ist ein Prozess. Sie haben ihn begonnen und ich finde, das verdient schon Respekt.
Tobi Müller, nach der Online-Premiere der Abschlusspräsentation von Exit Happy Land anlässlich des 40. Geburtstags des Jungen Nationaltheaters Mannheim. Und hier in Fazit geht's jetzt weiter mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Aktivisten haben versucht, aus Protest gegen den Kolonialismus ein afrikanisches Kunstwerk aus dem Pariser Musée du Quai Branly zu tragen. Es ist das Nationale Museum für indigene und nichtwestliche Kunst. Die fünf Männer gaben an, einen Begräbnispfahl aus dem 19. Jahrhundert nach Afrika zurückbringen zu wollen. Sie wurden gestoppt, ehe sie das Museum verlassen konnten, erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft. Sie leitete Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls von Kulturgütern ein. Das Kunstwerk habe keine erheblichen Schäden davongetragen, sagte Frankreichs Kulturminister Ristert. In den USA wirken sich die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt auch auf die Filmindustrie aus. Wie die Oscar Academy mitteilte, will sie die Gleichstellung und Diversität innerhalb der Einrichtung und bei der Vergabe der wichtigsten Filmpreise der Oscars stärken. Katharina Wilhelm.
Die rund 9000 Mitglieder der Akademie bestimmen unter anderem, wer für die Preisverleihung nominiert wird. In der Vergangenheit hatte es an der Nominierungspolitik immer wieder Kritik gegeben. Bis Ende Juli soll nun ein neu geschaffenes Gremium Richtlinien für die Nominierungen ausarbeiten. Außerdem kündigte die Akademie an, dass bei der jährlichen Aufnahme neuer Mitglieder auf mehr Diversität geachtet werden soll. Mehr Schwarze, Latinos und Asiaten und auch der Frauenanteil soll demnach steigen.
Für den türkischen Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk sind in der Corona-Krise sowohl Angst als auch Humor wichtig. Er sei der Meinung, dass all diese Quarantänen funktionierten, wenn die Menschen Angst hätten, sagte er der Welt. Er habe in dieser Zeit gelernt, seine Angst zu respektieren. Zugleich beunruhige ihn, dass er all diese Dinge zu ernst nehme und seinen Sinn für Humor verliere. Der Literaturnobelpreisträger von 2006, der in Istanbul lebt, schreibt seit einigen Jahren an einem Buch über die dritte Pestpandemie von 1900. Es soll im kommenden Jahr erscheinen. Der Verleger, Buchgestalter und Schriftsteller Jörg Schröder ist im Alter von 81 Jahren in Berlin gestorben. Das hat seine langjährige Lebensgefährtin und Mitarbeiterin Barbara Kalender im Blog der taz mitgeteilt. Nach seiner Tätigkeit für den Melzer Verlag in Darmstadt gründete er 1969 den Merz Verlag. Als denkwürdigsten und wichtigsten Titel bezeichnete er später das Aufklärungsbuch Sexfront von Günter Ament. Gegen sein Enthüllungsbuch Siegfried, in dem er dem Schriftsteller Ernst Herrhaus sein Leben erzählte, gab es in den 1970er Jahren zahlreiche einstweilige Verfügungen und Prozesse. In den letzten Jahren veröffentlichten Jörg Schröder und Barbara Kalender über 1400 Beiträge in ihrem Autorenblog in der taz.
Das Radio in Deutschland wird im November 100 Jahre alt. Drumherum gefeiert wird das schon eine ganze Weile, auch international. Unter anderem von der Bauhaus-Universität Weimar. Eine Wanderausstellung präsentiert radiophone Räume. Nun gibt es eine Internetplattform zur Radiokunst. Wer Radiophonic Spaces anklickt, sieht bunte Kreise und viele kleine schwarze Punkte, eine Sternenkarte. Und in jedem Stern ist Radiokunst, zum Beispiel eine Produktion des italienischen Rundfunks von 1954. Sie hören Stadtgeräusche mit synthetischen Klängen.
Ich habe Geschichte studiert und ich wusste, dass die ältesten Aufnahmen ab 1933, 1934 aufgenommen wurden und erhalten wurden. Und es war mir klar, dass hier etwas am Kaputtgehen ist.
Der Schweizer Dokumentarist Rudolf Müller, auch er in der Sternkarte der Radiophonic Spaces. Die habe ich mir beide einfach mal so völlig intuitiv rausgepickt. Die künstlerische Leiterin dieses Projekts ist Nathalie Singer, Professorin für experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar und Teammitglied der Wurfsendung im Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Nun also der digitale Katalog zur Ausstellung, die Ende 2018 in der Schweiz startete. Was ist jetzt eigentlich dazu erforscht worden?
Die Ausstellung ist auch entsprungen einem Forschungsprojekt, das hieß Radiophonic Culture. Das ging über 3 Jahre mit der Universität Basel zusammen. Und da haben wir uns wirklich die 100 Jahre Radiokunst vorgenommen, also Doktoranden, PhD, Postdocs, und haben eine Kulturtechnik des Radios ein bisschen entwickelt. Also eher, wie hat sich durch technische Veränderungen von der Platte bis zur Bandmaschine und jetzt im digitalen Zeitalter auch Ästhetik im Radio und in der Radiokunst verändert? Das war so die Fragestellung. Also wir haben anhand von 200 Werken der Radiokunst aus 100 Jahren Geschichte versucht zu zeigen, wie sich eben Radiokunst entwickelt hat international und wie sie auch ästhetisch sich verändert hat durch die Veränderung von Technik und Produktionsbedingungen. Und in der Ausstellung konnte man durch einen Raum wandern mit Kopfhörern und sich diese Werke, die auch oft in Archiven verschwinden und sonst nicht zu hören sind, sondern im Funk nur eben gesendet werden können, konnte man die auch eben vor Ort hören, auf dem Telefon speichern. Und diese Mindmaps der Radiokunst, das waren so digitale audiovisuelle Stationen, in denen man dann Kontexte finden konnte. Bilder, Filme, Texte, alles Mögliche, um diese Werke auch zu kontextualisieren.
Und das sind jetzt auf der Plattform die Verbindungslinien, durch die ich mich auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch geklickt habe?
Ja, die Verbindungen jetzt stellen da, wo es Bezüge gegeben hat. Also wenn ein Werk mit einem anderen Werk verbunden ist, da ist Wissen transportiert. Da hat zum Beispiel John Cage, die in der Rundfunkversuchsstelle in Berlin der 30er Jahre ein Stück von Hindemith gehört und fand das so toll, dass er dann nach Amerika gegangen ist und daraus dann seine berühmten Werke Imaginary Landscape gemacht hat. Das heißt, da wäre dann eine Verbindung da, weil Wissen transportiert wurde zwischen Stücken oder ja, wenn ein Autor mehrere Stücke in der Mindmap hat, sind Verbindungslinien da. Also Sie können sich intuitiv über die Sternenkarte durchklicken, ohne was zu wissen. Und wenn Sie ein Profi sind und was Bestimmtes suchen, gehen Sie rechts in die Menüleiste und holen dann die Werke nach Namen oder Autoren nach Namen.
Und wenn ich Laie bin, kriege ich dann auch Erklärung, um zu verstehen, wie Radio funktioniert und wie die Geschichte des Radios in den letzten 100 Jahren so verlaufen ist?
Ja, das ist so ein bisschen der Sinn. Es funktioniert ein bisschen wie eine Wikipedia oder eine kleine Wikipedia der Radiokunst. Das heißt also, pro Stück erklären wir eben, warum dieses Stück besonders war, wie es produziert wurde, zeigen auch Bilder von den Studios von damals, weil das ist ja die Blackbox, man weiß ja mal nie, wie sowas eigentlich gemacht wird. Und auch Interviews mit den Regisseuren, also mit, ja, der ganze Kontext wird irgendwie dargestellt. Und über diese intuitiven Verbindungen kann ich mich dann zum nächsten Werk klicken und dann in einer anderen Epoche landen oder in einem anderen Zusammenhang. Es gibt auch zwei Narrative. Das eine sind Experimentalstudios. Da haben wir also die Studios der 50er Jahre uns vorgenommen, in denen eigentlich viel Radiokunst entstanden ist. Also aus dem Radio heraus sind diese Formen produziert worden.
Was wir vorhin gehört haben, war ein winziger Ausschnitt aus einer Produktion eben aus Italien von der RAI. Wie umspannend, weltumspannend ist denn diese Mindmap?
Also wir haben ja mit der Ausstellung angefangen und wir haben erstmal mit Deutschland angefangen, weil das ja schon ziemlich umfangreich ist, also überhaupt mit allen deutschen Sendern der ARD Verträge abzuschließen und die Werke auszusuchen, haben dann aber versucht auch in jedem Narrativ, also die Ausstellung ist nach diese Farbkreise, die Sie auf der Mindmap sehen, das sind Narrative, also Themenschwerpunkte, und in jedem dieser Themenschwerpunkte haben wir schon versucht, auch internationale Werke unterzubringen, also auch viel Frankreich, Italien. Ich muss aber sagen, es ist natürlich unmöglich gewesen, jetzt eine Radiokunst weltweit abzubilden. Also
man ist ja auch so beschäftigt.
Ja, genau. Die Mindmap ist ein Ausschnitt, kuratiert von 13 Kuratoren, und sie wächst, sie kann wachsen. Sie ist ein Work in Progress.
Und inwiefern ist das Projekt auch etwas für die internationale Forschung und Lehre und eben nicht nur für Liebhaber und Kenner des Radios?
Ja, das war auch unser Ziel, weil es gibt eigentlich nicht sowas wie ein Kompendium der Radiokunst. Es gibt einzelne wissenschaftliche Publikation zu literarischen Gattungen oder zu künstlerisch-musikalischen Gattungen, aber die Radiokunst ist ja so pluridisziplinär, dass es das nicht als Ganzes gibt, und wir wollen die eben zur Verfügung stellen, damit auch in der Lehre oder Forschung die Leute die Chance haben, die Stücke zu hören. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Die sind in der Mindmap nicht in ganzer Länge zu hören, sondern in Ausschnitten, aber auch da haben wir jetzt über ein Jahr Rechte geklärt, um das machen zu können, und das ist das erste Mal, dass man, glaube ich, im Internet was findet, wo man sowohl hören als auch sehen und lesen kann, also wo die verschiedenen Ebenen zusammengebracht sind. Und es wird jetzt schon rege darauf zurückgegriffen von Universitäten.
Nathalie Singer von der Bauhaus-Universität Weimar über das Geschenk zum 100. Geburtstag des Radios Radiophonic Spaces. Danke, dass Sie da waren.
Bitte.
Ganz groß sollte in Frankfurt am Main das größte Festival des japanischen Films außerhalb des Landes gezeigt werden. Aber zum 20. Geburtstag dieser Veranstaltung kam es auch für Nippon Connection anders als geplant. Ludger Fittkau über 6 digitale Tage mit verkleinertem Programm, in denen er aber sehr viel Interessantes entdeckte.
Eine Frau klopft im Morgengrauen auf dem Balkon eines Wohnblocks einen Futon aus. Die neue Nachbarin Maki, Schriftstellerin und junge Mutter, ist von dieser frühen Ruhestörung verständlicherweise genervt. Denn die Doppelbelastung zwingt sie dazu, häufig nachts zu schreiben. Doch Mrs. Noisy, so auch der Titel des Spielfilms der 37-jährigen Regisseurin Chihiro Amano, lässt sich nicht von ihrem morgendlichen Klopfritual abbringen. Später wird klar, Mrs. Noisy versucht damit, ihren chronisch psychisch kranken Mann zu beruhigen, der unter Albträumen leidet. Chihiro Amano verfremdet mit der Futon-Szene eine Alltagssituation in Japan, erklärt sie im Videostatement für das Frankfurter Filmfestival.
An sonnigen Tagen hängen wir hier in Japan unsere Futon zum Auslüften über die Balkonbrüstungen. In meinem Film wird aus einem kleinen Nachbarschaftsstreit ein großer gesellschaftlicher Konflikt, in den auch die sozialen Medien verwickelt sind. Ich glaube tatsächlich daran, dass aus kleinen Disputen bisweilen große soziale Spaltungen oder gar Kriege entstehen können.
Der Nachbarschaftskrieg, der aus dem Futonstreit entsteht, wird durch Handyvideos angeheizt, die das handfeste Gezänk der beiden Nachbarinnen festhalten. Der jüngere Bruder der Schriftstellerin, ein Internetfreak, stellt die Filme schließlich ins Netz, mit weitreichenden sozialen Folgen für die Protagonistinnen. Mrs. Noisy ist einerseits eine filmisch exzellent gemachte Tragikomödie mit beißender Kritik an gehässigen Social-Media-Inszenierungen auf Kosten von gesellschaftlichen Außenseitern. Andererseits irritiert das rückwärtsgewandte Frauenbild, das der Film vermittelt. Die Familie soll letztlich wichtiger sein als eine Karriere als Schriftstellerin. Der Ehemann, den es zwar gibt, ist meist nicht da. Die Doppelbelastung von Arbeit und Kinderbetreuung ist kommentarlos Frauensache. Ganz anders, nämlich schonungslos kritisch gegenüber der Kleinfamilie, die zur Hölle werden kann, ist die Botschaft des Films Under Your Bed von Mari Asato. Es ist über weite Strecken der filmische Monolog eines verklemmten jungen Mannes, den seine hoffnungslose Liebe zu einer Kommilitonin auf dem College zu einem bemitleidenswerten Spanner werden lässt. Weil er beginnt, lange nach dem Studium, das Haus seines inzwischen verheirateten Jugendschwarms systematisch zu überwachen, wird er aber auch Zeuge brutaler häuslicher Gewalt des Ehemannes gegen die Frau. Am Ende einer qualvollen Wandlung, die den psychisch instabilen und passiven Beobachter schließlich zum Eingreifen veranlasst, steht sein Mord am brutalen Ehemann.
Die Hauptfigur des Films ist sehr seltsam und ambivalent. Da aber der Großteil des Films aus der Perspektive dieses widersprüchlichen Charakters erzählt wird, bleiben wir als Zuschauer ihm fremd und distanziert. Das interessierte mich.
Under Your Bed von Mari Asato zeigt überzeugend und unerbittlich, wie Hoffnungen auf privates Glück im modernen Vorstadthaus in den Gewaltexzessen prügelnder Ehemänner zerschellen können. Blues als Filmmusik oder dunkle Blautöne als Bildsprache, in der japanischen Gesellschaft scheint zumindest hinsichtlich des Geschlechterkampfs Melancholie angesagt zu sein. Doch im Festivalschwerpunkt Female Futures, neue Frauenbilder in Japan, finden sich auch Werke mit kämpferisch-feministischen Botschaften. Etwa 100 Yen Love von Masaharu Take. Hier wird von der Verwandlung einer lethargischen jungen Frau vom Vergewaltigungsopfer zur Boxerin erzählt. Der Film war zwar bereits 2015 für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert, doch es war richtig, ihn jetzt bei Nippon Connection in die gelungene Reihe zu den neuen Frauenbildern in Japan noch einmal aufzunehmen. Gerade von vielen jungen japanischen Regisseurinnen, deren Arbeiten in diesem Jahr beim Festival präsentiert wurden, ist künstlerisch und inhaltlich noch viel zu erwarten. Man kann sich darauf freuen, dass sie im nächsten Jahr auch wieder persönlich auf dem Festival zu treffen sein werden. Hoffentlich.
Hoffentlich. Das passt auch zu Ulrike Timm, die sich an diesem Samstag die Zeitungsfeuilletons der Woche noch mal ganz genau angeguckt hat.
Nur regnen darf es nicht. Als die Pressebeschauerin das liest, geht gerade ein Sturzbach hernieder und die Agenturen melden 150.000 Blitze in 90 Minuten. Egal. Denn die Geschichte zur ins Unwetter hineingeplatzten Zeitungszeile des Tagesspiegels, die macht Mut. Endlich wieder live. Die Deutsche Oper Berlin zeigt Rheingold auf ihrem Parkdeck. In einer schwer abgespeckten Version, der Kontakt zu den entschlossenen, aber einzelnen Irrlichtern, den Sängerinnen und Sängern ist lose, aber ganz langsam, ganz vorsichtig kommt die Kultur wieder aus dem digitalen Loch. Wir brauchen sie live und sei es auf dem Parkdeck. Die Karten, Schutzgebühr 5 € Spenden erbeten, waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Zuvor schon hatte das Schauspiel Bochum unter der Regie von Johann Simons die Befristeten von Elias Canetti auf die Bühne gebracht. 50 Zuschauer verloren sich im Parkett, aber auch hier ein Quantum Leben. Berührendes Theater auf Abstand, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Und weiter, ein Stück wie gemacht für die Post-Lockdown-Welt. Es ist kurz genug, um Zuschauer und Ensemble nicht zu lange den Aerosolen der anderen auszusetzen. Vor allem aber stellt es einleuchtende Bezüge zu unserer seltsamen Gegenwart her. Es ist nicht allein das instinktive Voneinander-Abrücken der Menschen. Auch ein in Beckett-Manier sich wiederholender Dialog weckt Erinnerungen an die bleierne Zeit der Ausgangsbeschränkungen. Was tun wir heute? Dasselbe, denke ich, immer dasselbe. Und das wäre nichts. Ja, nichts. Es ist immer nichts. Doch halt und stopp. Wir wollen uns ja nicht wieder deprimiert vergraben. Also noch eine dritte gute Nachricht von Live-Kultur gleich hinterher. Die Wiener Philharmoniker spielen wieder. In mittlerer Besetzungsstärke, Viren, Masken angstfrei, zu zweit am Pult und komplett getestet. Machen die das nun vor jedem Konzert, fragt die Welt und freut sich doch. 100 Zuhörer im Saal sind 5% Auslastung und doch ein Anfang. In der Zeit beschäftigt sich der Soziologe Andreas Reckwitz mit der Rolle des Staates, der sich seiner Meinung nach im Zuge der Corona-Krise gerade neu erfindet, indem er Risikopolitik betreibt, nach vielen Jahren des Dynamisierungsliberalismus, so nennt es Reckwitz. Die Indizien verdichten sich, dass eine hochdynamisierte Gesellschaft in vollem Tempo eines Staates bedarf, der nicht noch weiter mobilisiert und dereguliert, sondern der stabilisiert und reguliert. Eines Staates, der nicht mitläuft, sondern gegenhält, der nicht beschleunigt, sondern eindämmt, lesen wir in der Zeit. Und können uns dann doch, pardon, in Sachen Kultur langsam ein bisschen weniger Eindämmung vorstellen, oder? Wenn wir uns alle wieder in öffentlichen Bussen knubbeln dürfen, wenn sich Fluggesellschaften schlicht weigern, ihre Mittelplätze freizulassen, müssen dann Theater und Konzerte tatsächlich jede zweite Reihe freilassen und die Zuschauer noch zusätzlich auf weiten Abstand setzen? Vielleicht kommt ja doch Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, mit seinem Modell Raute zum Zuge, bei dem das Publikum immer noch mit weitem Abstand und versetzt Platz nimmt, aber nicht auch noch mit leeren Zwischenreihen. All die ermutigenden oder doch zumindest halb ermutigenden Zeichen aus der Kulturszene können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies eine Woche der Proteste war, Stichwort Black Lives Matter. Sklavenhändler und Verbrecher der Kolonialzeit wurden vom Sockel gestürzt. In Bristol wurde die Bronzestatue von Edward Colston im Hafenbecken versenkt. Im US-Südstaat Virginia fiel das Denkmal von Jefferson Davis. Er war zu Bürgerkriegszeiten in den 1860ern Präsident. Und auch Christoph Kolumbus wurde beschädigt, den man doch über Jahrhunderte als Entdecker Amerikas verehrt hat. Die da oben, der Tagesspiegel, stehen eben vor allem auch für Gewalt, Unterdrückung und Kolonialisierung. Der Sklavenhändler Colston wurde inzwischen wieder aus dem Bristoler Hafenbecken gefischt. Jetzt wird das Denkmal abgespritzt und dann sehen wir weiter, hieß es von Seiten der städtischen Sammlungen. Wut und Verzweiflung machen sich aber auch ganz anders Luft. Niederknien, um aufzustehen, lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Dem Kniefall ist eine neue symbolische Bedeutung zugewachsen. Aus einer Geste der Devotion wurde ein Zeichen des Protestes. Wer zurzeit ein energisches Bekenntnis gegen Rassismus ablegen will, tut das am besten, indem er die Knie beugt. Das verstörende Ende des Afroamerikaners George Floyd, der dieser Tage bei einer polizeilichen Festnahme erstickte, treibt das Niederknien weit über die USA hinaus, heißt es in der Neuen Zürcher Zeitung. Und weiter, aus dem Schwarzen, der einst als Sklave diente, weil er es musste, wird der freie Schwarze, der aufsteht, indem er niederkniet. Für die Neue Zürcher Zeitung ist das auch ein symbolpolitisches Lehrstück. Zum Wort der Woche aber wollen wir einen Ausspruch des deutsch-marokkanischen Komikers und Kabarettisten Abdel Karim küren. Ich finde das Grundgesetz durchgehend super, meinte er im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Wenn ich mich aber nur für eine Stelle entscheiden müsste, dann Artikel 1, Absatz 1, Satz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man versucht, diesen Gedanken im Hinterkopf zu behalten, macht man automatisch vieles richtig. Eigentlich fast alles.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Mein Name ist Gabi Wuttke. Ich wünsche eine gute Nacht.